beigekommen, hat er gesagt und gemeint, mit seinem Auftreten sei es ihm kommen. Das war der Kern seiner Predigten. Das Reich Gottes wird demnächst sichtbar werden. Was war da zu erwarten? Noch ein paar Krankenheilungen mehr, Wunder über Wunder, übernatürliche Kraftwirkungen, die die Welt noch nicht gesehen hat, oder ein politischer Umsturz? Sollte es gelingen, die Römer aus dem Land zu jagen, würde das Großreich König Davids wieder erstehen, mit Wirkungen bis an die Enden der Erde? Es gab ja alte Prophezeiungen, die so etwas andeuteten. Was hat es mit dem Reich Gottes auf sich? Ich habe den Eindruck, dass das die heimliche Frage ist, die unseren ganzen Text durchzieht. Es ist eine Frage, die uns bis heute beschäftigt. Denn vieles scheint in der Sache merkwürdig in der Schwebe zu verharren. Das Reich Gottes, was stellen wir uns darunter vor? Was denken wir, wenn wir beten, dein Reich komme? Ist da etwas für uns zu greifen? Erwarten wir das? Oder haben wir das Gefühl wie beim Griff in einen Wattebausch? Hans-Peter Reuer war Direktor des Tauernhofes in Schladming, Österreich. Das ist ein christliches Zentrum der Fackelträger einer christlichen einer missionarischen Arbeitsgemeinschaft. Er war außerdem Buchautor, Evangelist, vielen Christen bekannt. Er schreibt zu diesem Thema: Ich treffe nicht wenige Christen, die von ihrem Christsein mehr oder weniger enttäuscht sind. Es tut sich nichts in ihrem Leben. Gott erscheint unerreichbar und Christus scheint immer noch tot im Grab zu liegen. Vielleicht geht es Ihnen ebenso. Wenn ja, dann dürfen Sie wissen, dass Sie nicht der Einzige sind und dass viele Christen damit zu kämpfen haben. Soweit Hans-Peter Reuer. Diese Unzufriedenheit hat mit dem zu tun, was unser Bibeltext schildert. Wenn vom Reich Gottes wenig oder nichts zu spüren ist, wird es schwierig mit dem Glauben. Schauen wir uns den Text jetzt etwas näher an. Wir sind hier an einer zentralen Stelle im Evangelium des Lukas. Bei den anderen Evangelisten ist es ebenso. Jesus und seine Jünger waren schon längere Zeit zusammen unterwegs. Die Jünger konnten dabei viele Eindrücke sammeln. Und nun fragte Jesus sie, für wen sie ihn hielten. Petrus antwortete für sich und für die anderen Jünger: Wir halten dich für den Christus, den Gott gesandt hat. Wir halten dich für den Messias. Das war mehr als die Meinung der meisten Menschen damals, nach der Jesus ja auch gefragt hatte. Du bist der Christus, den Gott gesandt hat. Also einzigartig, unvergleichlich. Zu dir gibt es keine Parallele. Jesus widersprach dem nicht, gebot aber den Jüngern, darüber kein Wort zu verlieren. Warum wohl? Wir sind hier bei unserer Eingangsfrage. Wie zeigt sich das, wenn einer das Reich Gottes wahrnimmt? Klar war und ist, dass der Messias dabei eine entscheidende Rolle spielt. Aber wie wird er agieren? Was wird er unternehmen? Wie wird er auftreten? Jesus fürchtete, dass die damals umlaufenden Vorstellungen davon für ihn kontraproduktiv sein könnten. Wenn seine Jünger überall herumposaunten, Jesus von Nazareth ist der Messias, kommt und seht, dann könnte schnell alles aus dem Ruder laufen. Dann könnten die Massen in Bewegung geraten, voller Hoffnung, dass jetzt das Großreich König Davids wieder installiert wird. Woher kam diese Erwartung? Sie speiste sich aus einigen Prophezeiungen des Alten Testaments. Aus Daniel 7 zum Beispiel. Da heißt es: In der nächtlichen Vision sah ich einen, der mit den Wolken des Himmels kam. Er sah aus wie ein Menschensohn. Er kam bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn geführt. Ihm wurden Macht, Ehre und Königsherrschaft gegeben. Die Menschen aller Völker, aller Nationen und aller Sprachen dienen ihm. Seine Macht ist eine ewige Macht. Sein Königreich wird nicht zugrunde gehen. Daniel 7. Nun gut, Jesus war nicht mit den Wolken gekommen, aber vielleicht war es ja auch so, dass der Messias zunächst heimlich, unerkannt schon mitten im Volk war, um sich dann eines Tages mit aller Macht zu präsentieren. Wer konnte das schon so genau wissen? Solchen und ähnlichen Vorstellungen wollte Jesus entgegentreten und gebot deshalb seinen Jüngern, darüber zu schweigen, dass er der Messias wäre. Und dann erklärte er seinen Jüngern genauer, was auf ihn und sie zukommen würde. Der Menschensohn wird viel leiden müssen, sagte er. Er gebrauchte genau den Ausdruck, den Daniel in seiner Prophezeiung gebraucht hatte. Der Menschensohn. Aber der Menschensohn, den Jesus nun schilderte, kam nicht auf den Wolken des Himmels, von Macht und Reich ganz zu schweigen. Nein, er wird viel leiden müssen. Das war etwas, das den Jüngern nicht in den Kopf ging. Lukas lässt es aus, aber die anderen Evangelien berichten, dass Petrus Jesus beiseite nahm und ihm schwere Vorwürfe machte. War das zu begreifen, was Jesus da gerade gesagt hatte? Es erschien so sinnlos. Der Messias wird nicht so zugrunde gehen dürfen. Er muss doch das vollbringen, wozu er bestimmt ist. Vor den Jüngern und vor allem vor Petrus tat sich ein Abgrund von Sinnlosigkeit auf. Mit Jesus an der Seite könnten sie ja manchen Widerstand, vielleicht auch manches Leid ertragen, wenn sie wüssten, wozu das alles gut sein soll. Aber wenn man das nicht weiß, wie kann man dann noch glauben und hoffen? Wie kann man dann noch für Jesus und für Gott einstehen? Das ist auch für uns immer wieder ein wichtiger Punkt. Wenn wir von Leid betroffen sind, möchten wir gerne wissen, warum. Und es ist uns eine große Hilfe, Leid zu ertragen und anzunehmen, wenn wir wissen, wozu es gut sein könnte. Wir fragen und grübeln, ob sich nicht doch noch ein verborgener Sinn erschließt. Wir sind ja gar nicht so, dass wir von einem Leben unter der Herrschaft Gottes erwarten, dass es völlig ohne Leid und ohne Schwierigkeiten abgeht. Das haben wir schon gelernt, dass auch für Christen das Leid zum Leben manchmal dazugehört. Aber wir versuchen es doch irgendwie einzuordnen. Wir sagen, wer weiß, wofür es gut ist. Und dann geht es uns vielleicht schon etwas besser. Die Jünger damals wussten nicht, wofür das gut sein sollte, dass Jesus anscheinend so willig und ohne Widerstand sich dem aussetzen wollte, was seine Gegner gegen ihn im Schilde führten. Und Jesus erklärte es ihnen auch nicht. Er sagte nur, es muss so sein. Der Menschensohn wird viel leiden müssen. Vielleicht hat er es selber nicht bis ins Letzte erfasst. Darauf deutet sein Ringen mit Gott im Garten Gethsemane. Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. War es möglich? Jesus wusste es nicht. Er hat es Gott überlassen. Bei ihm liegen die Antworten auf alle Fragen. Ihm muss man deshalb vertrauen. Das hat Jesus getan. Und er sah auch schon den Lichtglanz am Horizont. 3 Tage nach dem Getötetwerden kommt die Auferstehung. Die Jünger haben das überhört. Die so sinnlos erscheinende Leidensankündigung überlagerte alles. Aber Jesus bohrte an der Stelle noch weiter. Nicht genug damit, dass er sein eigenes Leiden ankündigte, er machte es auch seinen Jüngern zur Pflicht, dass jeder, ausnahmslos jeder, sein Kreuz tragen müsse. Anders könnten sie ihm nicht nachfolgen. Damit sind wir an der Stelle, die für uns besonders interessant ist. Denn das geht jetzt auch uns an, wenn wir Jesus nachfolgen wollen. Jesus weitete das, was ihm bevorstand, auf alle seine Jünger aus. Er machte es zur Regel. Wer ihm nachfolgen will, muss jeden Tag sein Kreuz auf sich nehmen oder er lässt es mit der Nachfolge bleiben. Diese Aufforderung löst bis heute unangenehme Gefühle aus. Du musst dein Kreuz auf dich nehmen. Wer will schon so leben? Okay, es ist nicht gleich das Kreuz, das Jesus tragen musste. Wir tragen ein anderes, jeder sein eigenes. Das klingt schon etwas besser, aber es bleibt beim Kreuztragen. Hatten wir nicht gehofft, ein erfülltes, gutes Leben führen zu können, als wir uns entschlossen, Jesus nachzufolgen? Sein Reden vom liebenden Vater im Himmel war doch eine attraktive Einladung. Ist es nicht das, was wir am ehesten mit dem Reich Gottes verbinden? Ein liebender Vater im Himmel, der ein Auge auf uns hat, der uns beschützt und der uns gut führt? Dazu scheint die Aufforderung von Jesus, dass jeder sein Kreuz tragen müsse, gar nicht zu passen. Wie sollen wir sie verstehen? Andererseits können Menschen auch sehr leidensbereit sein, wenn sie einen Sinn darin sehen können. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass es für uns sehr wichtig ist, auch in dem, was wir erleiden, einen Sinn zu erkennen. Unter Umständen schaffen wir uns deshalb diesen Sinn auch selber und erklären und erklären. Aber ob das alles so stimmt, was wir uns dann zurechtlegen? Die Leidensbereitschaft geht bei manchen auch so weit, dass sie bewusst körperliche Qualen auf sich nehmen. Auf den Philippinen zum Beispiel lassen sich manche an ein Kreuz schlagen. Blutüberströmt hängen sie da einige Zeit, bis sie sich von ihren Qualen erlösen lassen. Aber ist das Kreuzes Nachfolge? Oder in Jerusalem, Via Dolorosa, die Schmerzensstraße. Da kann man sich, so habe ich mal gelesen, ein Kreuz mieten und durch die Gassen schleppen. Ist man auf diese Weise Jesus besonders nah? Sein Wort, dass jeder, dem nachfolgen wolle, sein Kreuz auf sich nehmen müsse, hat zu vielen Missverständnissen geführt. Es gibt ziemlich viele Irrwege. Die Christenheit ist voll von Menschen, die sich selbst in irgendeiner Form kasteien und meinen, damit näher an Gott heranrücken zu können. Was für ein Irrtum! Aber wie hat Jesus es dann gemeint, wenn er uns auffordert, unser Kreuz auf uns zu nehmen? Das ist jetzt die spannende Frage. Er nennt an dieser Stelle drei Dinge, die wir bedenken sollen, die uns das Kreuz tragen, besser verstehen lehren. Erstens, Selbstrettung funktioniert nicht. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Natürlich wollen wir unser Leben retten. Das ist ein Impuls, der allem Leben mitgegeben ist. Aber Jesus warnt uns. Letzten Endes, meint er, funktioniert das nicht. Keiner kann sich ewig retten. Das gilt auch für die frommen Varianten. Selbstgewählte Verzichtübungen bis hin zu körperlichen Qualen sind auch nur ein Versuch, sein Leben zu retten, sich selbst vor Gott angenehm zu machen. Aber es ist immer noch ein selbstgewählter Weg, eine selbst auferlegte Verzichtübung. Da schnitzen wir uns ein eigenes Kreuz und schleppen uns damit ab. Wir sollen aber das Kreuz auf uns nehmen, das er uns auferlegt. Nehmt das Joch auf euch, das ich euch gebe. Lernt von mir, sagte Jesus. Das ist etwas anderes. Von Martin Luther stammt der Satz, nicht das Werk, das du erwählst, nicht das Leiden, das du erdenkst, sondern dass dir wieder ein Erwählen, Denken und Begehren zukommt, da ist's. Da folge, da rufe ich. Das Zweite, das Jesus uns zu bedenken lehrt. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, sich aber selbst verliert oder schweren Schaden nimmt? Die Welt gewinnen, sich alle Wünsche erfüllen. Für manchen ist das eine Frage des Geldes. Wer das nötige Kleingeld hat, ist da fein raus. Oberflächlich gesehen. Denn die Erfüllung aller unserer Wünsche, meistens sind es materielle, erfüllt nicht die Bedürfnisse unserer Seele. Die braucht etwas anderes. die braucht Gott. Die braucht die Erfahrung seines Wirkens, seiner Nähe, seiner Kraft. Die möchte das Reich Gottes spüren. Erst dann ist sie zufrieden. Es gibt aber auch beim Weltgewinnen eine fromme Variante. Jesus stand selber vor ihr, als der Satan ihm alle Reiche der Welt anbot. Kannst du haben. Jesus wollte doch die Welt gewinnen, für sich gewinnen. Er wollte doch alle Menschen zu seinen Nachfolgern machen, sie alle wieder mit Gott zusammenbringen. Das war also schon eine Verlockung, wenn es ihm so leicht in den Schoß fallen könnte. Aber Gott hatte für ihn einen anderen Weg vorgesehen. Jesus sollte sein Kreuz auf sich nehmen. So würde er die Welt für Gott gewinnen. Das Dritte, mit dem Jesus dafür plädiert, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen. Wer sich nicht zu mir und meinen Worten bekennt, muss wissen, der Menschensohn wird sich auch nicht zu ihm bekennen, wenn er wiederkommt, in seiner Herrlichkeit und in der Herrlichkeit des Vaters und der heiligen Engel. Das Bekenntnis zu ihm ist die Voraussetzung dafür, dass Jesus sich umgekehrt zum Jünger und zur Jüngeren bekennt. Es ist ja klar, er kann nur zu uns stehen, wenn wir vorher erklärt haben, dass wir auch zu ihm stehen wollen. Er braucht schon eine deutliche Willenserklärung unsererseits. Über unseren Kopf hinweg will er nicht über uns verfügen, auch und gerade, wenn es um unser ewiges Heil geht. Was hat das mit der Kreuzesnachfolge zu tun? Kreuzesnachfolge bedeutet immer, an der Seite von Jesus zu stehen. Dazu gehört das Bekenntnis zu ihm vor den Menschen. Unser Glaube, unsere Zugehörigkeit zu Jesus sollen keine Geheimsache sein. Dabei kann es uns passieren, dass es uns wie Jesus ergeht. Wie man ihn zum Aussätzigen gemacht hat, können auch wir zu Randsiedlern der Gesellschaft werden, nicht gut angesehen, belächelt, vielleicht sogar angefeindet. Das sind drei Dinge, mit denen Jesus uns den Gedanken der Kreuzesnachfolge näher bringen will. Sich selbst retten, die Welt gewinnen, den Spott der Menschen meiden, das sind keine guten Wege. Jedenfalls keine Wege, wenn wir Jesus nachfolgen wollen. Dann doch lieber sein Kreuz auf sich nehmen. Überzeugt uns das? Jesus gebraucht in diesem Zusammenhang noch einen weiteren Ausdruck, der die Sache erklärt. Nicht an seinem Leben hängen. Selbstverleugnung steht an der Stelle in der Lutherbibel. Auch diesen Ausdruck kann man gründlich missverstehen als harte Forderung, als Hingabe bis zum Äußersten, als Verzicht auf Erfolge aller Art. Darum kehren wir noch einmal zur Schlüsselszene unseres Textes zurück, zu der Situation damals. Für die Jünger erschien das, was Jesus erwartete, so sinnlos, völlig sinnlos. Ein Messias, der leiden und sterben musste. Was sollte das? Für die Jünger machte das keinen Sinn. Aber Jesus hat Gott vertraut, auch wenn selbst ihm nicht der ganze Sinn erschlossen war. Stichwort Gethsemane. Er wollte nichts aus eigener Kraft gewinnen, und wenn es die ganze Welt gewesen wäre. Das war für ihn das Kreuz auf sich nehmen, die Selbstverleugnung im Sinne von nicht an seinem Leben hängen. Auf diese Spur will er auch uns setzen, weil das die einzig richtige ist. Weil das der Weg ist, auf dem wir unser Vertrauen zum Vater im Himmel zum Ausdruck bringen. Es gibt für uns nichts zu gewinnen, was aus Gottes Sicht von bleibendem Wert wäre. Er will uns alles schenken. Das bedeutet es im Kern, wenn wir unser Kreuz auf uns nehmen und uns selbst verleugnen. So positiv ist das im Grunde genommen. Wenn wir aufhören mit unseren Wünschen, Ideen, Vorstellungen von dem, was Gott tun müsste, und wir haben viele Ideen, etwa wie eine Gemeinde wachsen könnte, Aber wenn wir mit unseren Ideen aufhören, dann wird Platz geschaffen für Gottes geheimnisvolles Wirken. Er schafft nämlich Leben aus dem Tod, das Geheimnis des Weizenkorns, das erst sterben muss, bevor es Frucht bringen kann. Du musst sterben, bevor du lebst. Mit diesem Satz komme ich zum Schluss noch einmal auf den eingangs zitierten Hans-Peter Reuer zurück. Eines seiner Bücher hat diesen Titel: Du musst sterben, bevor du lebst. Er sprach ja von den unzufriedenen Christen und dann schreibt er: Der Grund für dieses Dilemma ist fast immer derselbe. Wir halten am alten Leben fest und sind nicht bereit loszulassen. Aber wenn wir den lebendigen Christus im Alltag erfahren möchten, dann gibt es nur eine Möglichkeit. Wir müssen, so wie Christus, unser altes Leben verlieren, bevor wir unser neues Leben finden können. Und dann schildert er, wie er diesen Konflikt an sich selbst erlebt hat. Als leidenschaftlicher Bergsteiger wollte er mehr Zeit für sein Hobby haben. Er wollte trainieren, um wie seine Bergführerkollegen mal wieder die ein und andere schwere Tour unternehmen zu können. Aber der Blick in seinen Terminkalender verhieß nichts Gutes. Darin standen Reisedienste, Predigt- und Unterrichtsdienste. Für regelmäßiges Training, geschweige denn große Klettertouren, war darin keine Zeit. Er schreibt: Ich wurde innerlich unzufrieden und wollte nicht einsehen, warum ich den Großteil meines Lebens damit verbringen sollte, anderen Menschen von Gott zu erzählen. Da mischte sich noch Selbstmitleid dazu und ich sagte mir: Eigentlich hätte ich das doch verdient, steht mir doch zu und ich gönne mir ja sonst nichts. In dieser Zeit spürte ich, wie ich plötzlich getrieben wurde von meinen Wünschen. Ich lebte nicht mehr als Berufener, sondern als Getriebener. Nachdem ich ein paar Wochen mit Gott und mir selbst gehadert hatte, stellte Gott mir auf einem meiner Gebetsspaziergänge eine ganz grundsätzliche Frage. Er sagte: Hans-Peter, was willst du von deinem Leben? Soll mein Wille oder soll dein Wille geschehen? Möchtest du dem Herrn Jesus ähnlich werden oder möchtest du am alten Menschen festhalten? Das sind harte Fragen, denn die gehen an die Substanz des Lebens. Ich überlegte lange und rang um eine Antwort. Ich wusste, was ich will. Ich, Hans-Peter Reuer, möchte gerne angesehen und sportlich sein, einen guten Namen haben, sowohl in der christlichen Szene als auch in Bergführerkreisen, möchte beliebt sein in der Nachbarschaft und Verwandtschaft. So möchte ich gerne leben. Während ich darüber nachdachte, kam mir der Abschnitt aus Jesaja Kapitel 53 in den Sinn. Dort lesen wir, wie Jesus gelebt hat, welcher Berufung er nachgegangen ist, wofür er sein Leben gegeben hat. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Und dann fragte Gott mich noch einmal: Möchtest du wirklich Jesus ähnlich werden oder willst du lieber dein altes Leben behalten? Während ich um eine Antwort rang, wurde mir eine Sache zutiefst bewusst. Mir bleibt nur eine einzige Alternative. Wenn ich nicht so werden will wie Jesus, wenn ich nicht bereit bin, mein altes Leben zu verlieren, dann bleibt mir nur ein anderer Weg. Der Weg des Egoismus und der Selbstgefälligkeit. Und dafür will ich mein Leben nicht geben. Und so bekannte ich ihm erneut, wenn auch mit Zittern: Ja, Herr Jesus, ich will so werden, wie du bist. Ich kann es nicht, aber du kannst es. Leite du mein Denken, mein Reden und Handeln. Ich will. Mache mich dir ähnlich. Und dann geschah etwas, das immer geschieht, wenn ich dem Willen Gottes nachgebe. Ich verspürte eine Freude und einen Frieden von Gott, den diese Welt nicht kennt. Es ist fast ein Stück Paradies, denn ich bin wieder im Willen und damit im Schoß meines Vaters. Hans-Peter Reuer ist im Alter von 51 Jahren bei einem Sportunfall ums Leben gekommen. 51 Jahre. Viele Christen waren entsetzt Dieser so wichtige Mann, dieser großartige Evangelist, dieser faszinierende Buchautor, warum hat Gott ihn weggenommen? Das haben die Jünger schon Jesus gefragt. Warum muss der Messias leiden und sterben? Er könnte doch noch so viel Gutes tun. Aber Gott hat uns das Geheimnis des Weizenkorns offenbart. Er schafft Leben aus dem Tod. So macht er das. So baut er sein Reich. Amen.